Guten Morgen, liebe Gemeinde, alle, die ihr hier seid oder die ihr von der Ferne zuhört, zuschaut. Wir haben heute einen Predigttext vor uns, den ich mir in meinem Urlaub lange überlegt habe, welchen ich nehme, habe mir dann einen rausgesucht und dann komme ich zurück am Montag und führe Gespräche in der Gemeinde und plötzlich sprechen Menschen über diesen Text. Ich habe ihnen nicht gesagt, dass ich diesen Text auswählen möchte. Dann höre ich gestern die Predigt von letzten Sonntag nach und Willi spricht über ein ähnliches Thema, also nur am Rande erwähnt, wo ich dachte, ja, das ist ein Text, der scheinbar bei uns in der Gemeinde aktuell ist und relevant ist. Man spricht darüber und so ist es gut, diesen Text heute aufzuschlagen. Ich sage ihn euch noch nicht, könnt ihr ein bisschen grübeln. Ich möchte erst noch beten und dann möchte ich euch ganz kurz in ein Bibelbuch einführen. Jesus Christus, Vater, wir kommen durch dich, durch unseren hohen Priester, durch unseren König und Propheten. Und wir bekennen, wie es in deinem Wort steht. Wir sind ein Häuflein, ein Wurm und wir sind wie nichts vor dir. Und du bist der große und heilige Gott. Aber ich glaube, weil es auch hier steht, du bist unser Helfer. Und du hast für jede Situation Hilfe. Ja, du stellst dich vor als der Erlöser, der Heilige Israels. Danke dir für diese herrlichen Zusagen. So bitte ich dich, hier für uns als großes Häufchen, als Würmer, sprich dein lebendiges Wort in uns als Gemeinde. Richt uns aus, helf uns, wir brauchen dein Wort. Wir brauchen das Erlösungswerk vom Herrn Jesus Christus. Danke, Vater, dass wir dich bitten dürfen. Und so bitte, gieß deinen Geist heute wieder über uns aus und wirke Wunder weit über Ermessen und über Verstehen. Im Namen Jesu, Vater. Amen. Ich möchte euch kurz in die Apostelgeschichte einführen und uns da ausrichten, was für ein Anliegen Lukas und damit auch der Heilige Geist mit diesem Buch hat. Nebenbei, das ist eine kurze Zusammenfassung auch vom Lukas-Evangelium, die zwei gehören zusammen, als ob der doppelten Gewinn heute Morgen. Apostelgeschichte 1, Vers 1, möchte ich mit uns lesen. Und da heißt es, den ersten Bericht habe ich verfasst, O Theophilus. Theophilus ist übrigens der von Gott Geliebte. Das seid ihr. Den ersten Bericht habe ich verfasst, O Theophilus, von allem, was Jesus anfing, sowohl zu tun als auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte, denen er sich nach seinen Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebend dargestellt hat, in denen er ihnen 40 Tage hindurch erschien und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Also Lukas sagt den ersten Bericht, damit meint er das Lukas-Evangelium, hat er verfasst von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und zu lehren. Und wenn er sagt, er habe angefangen, dann im Umkehrschluss, er wirkt weiter. Aber jetzt hat sich manches massiv verändert, nämlich er beschreibt hier, Jesus wurde aufgenommen. Im Lukas-Evangelium ist es ganz einfach zu sehen, wo hat er gelehrt, wo hat er was getan. In der Apostelgeschichte gibt es manche Berichte, einen von heute, da kommt er mit Namen gar nicht vor. Aber jetzt dürfen wir nicht dem Irrtum verfallen und denken, okay, das ist eine Geschichte, die geht außerhalb von Jesus. Nein, sondern Lukas beschreibt, was Jesus tut und was Jesus lehrt. Und das ist, was wir heute sicher im Hinterkopf behalten müssen. Jesus ist der Handelnde in der Apostelgeschichte. Und eben auch unser heutiger Text. Und weiter, was ist die Apostelgeschichte? Die Apostelgeschichte, hat es hier gerade geheißen, in Vers 3, über das Reich Gottes, / das ist die Gemeinde, über das Reich Gottes. Und dieses Reich Gottes wird durch die Apostelgeschichte hindurch bedrängt. Da kommen Angriffe hindurch und im Grunde die große Botschaft ist, Wie trägt Jesus sein Reich, seine Gemeinde durch ganz verschiedene Arten von Anfechtung durch, um zu seinem Ziel zu kommen? Ich nenne euch vier, da gibt es Verfolgung, die Apostel, sie werden geschlagen, werden vor den Hohen Rat gebracht, werden geschlagen, ihnen wird verboten, vom Herrn Jesus zu reden. Kapitel 4 zum Beispiel. Das ist Sünde innerhalb von der Gemeinde. Hanania und Sophira, Kapitel 5. Die lügen, die den Heiligen Geist, die den Herrn belügen. Da ist Verführung, da treten Lehrer in der Gemeinde auf und die sagen, ihr müsst euch beschneiden lassen. Kapitel 15. Und die sagen, nein, das ist Irrlehre, weg damit. Das sind Naturkatastrophen. Kapitel 27, Paulus kommt mit einem großen Schiffunglück und kommt in große Nöte. Und in all dem trägt der Herr Jesus, der handelt und lehrt, er trägt sie hindurch. Und auch heute unser Text, das wird eine weitere Not sein, die auf die Gemeinde zukommt. Und zwar ist dieser Text in Kapitel 6, die ersten 7 Verse. Das ist unser Predigttext für heute. Ich werde ihn gleich lesen. Ich möchte euch diese Aufgabe geben. Schaut, was für eine Bedrängnis kommt. Die habt ihr gleich gefunden, schon im ersten Vers. Aber schaut, wie handelt und wie lehrt der Herr Jesus auch in diesem Text. Ich lese Apostelgeschichte Kapitel 6. Wir hatten das vor ein paar Monaten, da haben wir uns versucht anzugewöhnen, aufzustehen, wenn der Predigtext gelesen wird, aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. Hat sich verlebt, warum auch immer. Wollt ihr das tun? Ich finde, wir könnten uns das wieder angewöhnen, vor diesem heiligen Wort aufzustehen, wenn wir es gelesen bekommen. Apostelgeschichte, Kapitel 6, Vers 1. In diesen Tagen... Aber als sich die Jünger mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger zu sich und sprachen, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um die Tische zu bedienen. Seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern von euch, von gutem Zeugnis, voll heiligen Geistes und Weisheit, die wir über diese Aufgabe bestellen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Die Rede gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, ein Mann voll Glauben und heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochien, die sie vor die Apostel stellten. Und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrten sich sehr. Und eine große Menge der Priester wurden im Glauben gehorsam. Das ist das Wort Gottes heute für uns. Ich danke euch, ihr dürft euch gern wieder setzen. Der Herr Jesus, er handelt und er lehrt seine Gemeinde, sein Reich. Was haben wir? Wir haben eine Ausgangssituation. Ich möchte diesen Text in 3 Schritten durchgehen. Der Herr Jesus lässt Not zu. Der Herr Jesus handelt in der Gemeinde. Und der Herr Jesus bringt Frucht. In diesen 3 Schritten möchte ich durchgehen. Der Herr Jesus Christus, er lässt nur zu. Es heißt hier, in diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger sich mehrte. In Kapitel 2 lesen wir am Pfingsten, es wurden 3000 Seelen hinzugetan. Kapitel 4, Vers 4 schreibt uns Lukas, es sind ungefähr 5000 Männer plus Frauen. Eine große Menge. Und hier in Vers 7, das ist die 3. Zählung und dann auch die letzte. Das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger mehrte sich. Lukas nennt keine Zahl mehr. Wie gigantisch muss diese Gemeinde gewachsen sein. Die Zahl der Jünger mehrt sich. Wie nennt Lukas sie? Er spricht hier von den Jüngern, die Schüler. Das griechische Wort heißt Jünger, Schüler. Und das ist das erste Mal, dass Lukas diesen Begriff für die Gemeinde in der Apostelgeschichte verwendet. Dann danach noch öfter. Warum? Warum spricht er die Gemeinde so an? Weil jetzt hier im Vergleich zu vorher plötzlich die ganze Gemeinde gefordert ist. Wir lesen in Kapitel 2, da tritt vor allem Petrus und die Apostel ins Zentrum. Dann Kapitel 3 und 4, Petrus und Johannes. Dann kommen noch mal zwischendurch ein Hanania und Sapphira und ein paar Einzelne. Aber plötzlich tritt die ganze Gemeinde in den Vordergrund und sie ist gefragt. Sie sind die Jünger, die Jesus nachfolgen sollen. Sie sind die, die lehren sollen, denn der Herr Jesus ist der, der lehrt. Was heißt es hier weiter? In diesen Tagen, Vers 1, als aber die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Wir wollen uns kurz anschauen, wer sind die Hellenisten, wer sind die Hebräer? Die Hellenisten ist ein Wort, das das Neue Testament geschaffen hat. Das gibt es im Umfeld sonst nicht. Wenn man alte griechische Schriften anschaut, da gibt es dieses Wort nicht. Aber hier im Neuen Testament, Lukas hat es eingeführt, um eine ganz besondere Gruppe von Menschen zu charakterisieren. Und zwar sind das Juden, die aber nicht in Judäa, Jerusalem und so aufgewachsen sind, sondern Juden, die irgendwo im griechischen Feld, im römischen Reich, irgendwo anders, im syrischen Reich, irgendwo dort sind sie aufgewachsen, nee, nicht in Syrien, sondern in der griechischen Gegend. Und die hatten die Eigenschaft, sie hatten als Muttersprache Griechisch. Dieses Wort Hellenisten im Griechischen, oder die Griechen nennen sich selber die Helena, das, so kommt ihr Name her, das, da hängt es zusammen. Das sind die griechischsprachigen Juden, die irgendwo in der Welt gelebt haben und dann über Pfingsten zurückgekommen sind und der Gemeinde gewesen sind. Muttersprachler aber eben nicht Griechisch. Und dann gibt es hier, so heißt es weiter, ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer. Was sind die Hebräer? Das ist jetzt nicht schwierig. Das sind die Juden, die tatsächlich Hebräisch / Aramäisch gesprochen haben. Es gibt kein, im Griechischen gibt es keinen Unterschied in diesen zwischen Hebräisch und Aramäisch. Also die haben Aramäisch gesprochen und sie haben dort gelebt. Das waren Einheimische. Und dort entstand ein Murren zwischen diesen zwei Gruppen. Warum ist dieser Text relevant? In jeder Gemeinschaft, in jeder, überall wo Menschen zusammenkommen, in einer gewissen Amtsamt, gibt es Gruppen, verschiedene Gruppen. Und so auch bei uns hier in der Gemeinde, das was ich gemeint habe, Willi hat letzte Predigt jetzt angesprochen, es gibt die Russlanddeutschen, es gibt die Deutschen in dieser Gemeinde. Es gibt jene, losgelöst von Sprache, die schon lange in der Gemeinde sind. Und es gibt die, die neu dazugekommen sind. Die aus anderen Gemeinden kommen, aus anderen Hintergründen, die vielleicht aus der Welt kommen. Ganz verschiedene Menschen, die zusammenkommen innerhalb einer Gemeinde und die aufeinandertreffen. Und die verschiedene Hintergründe haben. Die einen wachsen auf im Griechischen, sind von der griechischen Welt geprägt, die anderen wachsen in der Nähe vom Tempel auf, kennen den Tempelkultus und sie kommen aufeinander und sind plötzlich unterschiedlich geprägt. Meine Frau ist methodistisch aufgewachsen, deutsche Freikirche, ich bin in der Landeskirche aufgewachsen, unsere Familien mittelständisch, sehr ähnlich würde ich sagen und trotzdem haben wir in unserer Ehe gemerkt, da gibt es Unterschiede in dem, wie wir es geprägt sind, wie wir von Gemeinde geprägt sind, wie wir geistliches Leben geprägt sind. Und dann kommen wir hierher, da ist nochmal manches unterschiedlich. Und diese Gruppen treffen aufeinander. Und was ist hier geschehen? In jenen Tagen, Vers 1, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Es gab also, selbstverständlich, unter beiden Gruppen Witwen. Und diese sollten versorgt werden. Paulus in 1. Timotheus 5 hat sogar ein ganzes Kapitel dafür verwendet, wie bedeutsam es ist, Witwen zu versorgen. Es ist wirklich bedeutsam. Und es ist dort passiert, als dann täglich, das heißt hier bei der täglichen Bedienung, wurden Tische aufgestellt, es gab noch keine Caritas und so. Und dann hat die Gemeinde Essen rausgegeben, um diese Witwen zu versorgen. Und dort, so heißt es hier, wurden die Witwen der Hellenisten übersehen. Und es ist gut, dass hier dieses Wort übersehen steht. Da steht nicht, und sie wurden abgewiesen. Du sprichst kein Jüdisch, komm, darfst gehen. Nein, so war das nicht. Sondern vielleicht hat die Ansage oder die Bekanntmachung in der Gemeinde auf Jüdisch, auf Aramäisch oder gesagt, liebe Gemeinde, also auf Aramäisch kann ich jetzt nicht, kommt bitte morgen um 9 Uhr, dort gibt es Essen für euch. Und dann sitzen da ein paar Witwen hinten im Eck oder wo auch immer, sagen, verstehe ich nicht. Und es ging schon weiter und sie haben es nicht mitgekriegt. Oder irgendwas, wir wissen es nicht genau, was passiert ist, aber sie wurden übersehen. Und das Essen ist an ihnen vorbeigegangen. Und es haben andere von ihrer Gruppe mitgekriegt und dann haben sie angefangen zu murren und sich zu beschweren. Was heißt dieses? Noch mal kurz. Übersehen bedeutet wirklich nicht absichtlich. Da war keine Absicht im Sinne von, die mögen wir nicht. Ja, da kommt schon wieder jemand aufgenommen hier. Die Jennifer, ach komm, die nimmt uns unseren Platz weg. Wir mögen dich nicht, weg mit dir. Nein, das war nicht, sondern übersehen. Und das kann passieren. Was war die Reaktion? Es heißt hier, sie haben angefangen zu murren gegen die Hebräer. Dieses Wort murren bedeutet ein heimliches Reden. Es gibt eine Stelle in Johannes 12, Jesus kommt nach Jerusalem hoch zum Fest oder auch nicht, er kommt ein paar Tage später, Johannes 7, Vers 12, Entschuldigung, kommt ein paar Tage später und dann entstand ein Gemurmel, aber nicht öffentlich, weil sie die Pharisäer gefürchtet haben. Kommt er nicht, wie sieht's aus? Und so war das Murren damals auch. Hast du gesehen, so, die kriegt schon wieder kein Essen. Was ist da los? Ja, bloß weil die hellenistisch. Murren in der Gemeinde ist kein neues Ereignis, sondern wir lesen das durch die ganze Geschichte hindurch. Ich erinnere euch an die Wüstenwanderung. Das Volk murrt, 2. Mose 15, weil sie kein Trinken haben. 2. Mose 17, das Volk murrt, weil sie kein Trinken haben. 2. Mose 16, das Volk murrt, weil sie kein Essen haben. Das Volk murrt, dann in 4. Mose, weil sie zurück nach Ägypten wollen. Josua und Kaleb sagen, das Land ist gut, lasst uns hineingehen. Und das Volk sagt, nein, das sind Riesen, wir gehen nicht hinein. Und fangen an zu murren. Und so gibt es immer wieder Murren und dann im Psalm 106, lass uns den mal aufschlagen, wird das reflektiert. Der Psalmist schaut zurück und erzählt die Geschichte Israels und er reflektiert dieses Murren. Und da möchte ich uns schauen, was für einen Blick hat dieser Psalmist auf dieses Murren. Ich möchte Psalm 106 lesen ab Vers 23. In Vers 21, 22 wird beschrieben, wie Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat. Und dann in die Wüste geführt hat und dann Vers 23. Da sprach er, dass er sie vertilgen wolle, wenn nicht Mose, sein Auserwählter, vor ihm in den Riss getreten wäre, um seinen Grimm und vom Verderben abzuwenden. Und sie verschmähten das kostbare Land, das habe ich, Vers 25, ich habe einen Vers zu früh gelesen. Und sie verschmähten das kostbare Land, glaubten nicht seinem Wort und sie murrten in ihren Zelten, hörten nicht auf die Stimme des Herrn. Und hier kommt eine gute und wichtige Ergänzung. Sie murrten in ihren Zelten. Was würde das heute bedeuten? Sie murrten am Essenstisch. Stellt euch vor, der Ruben passt euch heute nicht. Er hat keine Krawatte an oder was auch immer ihr finden wollt. Und ihr geht heim am Essenstisch heute Mittag und dann wird hier angefangen. Sagen, dieser Ruben und so. Ich habe mir Mühe gegeben, euch nicht mit meiner Kleidung zu ärgern. Aber gibt es manch anderes vielleicht. Und da gibt es das Geschimpfe, geht los. So heißt es hier, sie murrten in den Zelten oder vielleicht im Hauskreis oder wo auch immer. Im Kleinen hat es angefangen. Und dann reflektiert es Gott und sagt, okay, aber dieses Murren wurde so gewaltig groß, dass Gott sie vernichtet hat. Geht mal mit mir eine weitere Stelle in 1. Korinther, Kapitel 10. Auch Paulus greift dieses Murren auf. Es ist wohl ein wichtiges Thema in der Schrift. In Kapitel 10 im 1. Korintherbrief reflektiert er die Geschichte, auch die Wüstenwanderung. Und er gibt uns einen guten Hinweis, einen wichtigen Hinweis dazu. Er führt hier manche Sünden aus der Wüstenwanderung aus. Im Vers 7, werdet nicht Götzendiener wie das Volk, lasst uns nicht Hurerei treiben, das ist die Biliamsgeschichte, lasst uns nicht den Christus versuchen und so weiter, das ist die mit der ehernen Schlange die Geschichte. Und dann Vers 10, murrt auch nicht, so wie einige von ihnen murrten, und ich schaue mal, und von dem Verderber umgebracht wurden. Murren, liebe Gemeinde, ist nicht, was Gott sagen würde, okay, passt schon. Lass uns mal darüber wegschauen. Nein, sondern Gott sagt, der Verderber hat sie gestraft, hat sie umgebracht. Murren ist Sünde vor Gott. Und Gott sagt, das würde ich bestrafen. Vers 11. Alle diese Dinge, also unter anderem Murren, aber widerfuhren jenen als Vorbild, als Typus und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Paulus sagt, lasst uns die Geschichte des Volkes vom Auszug über die Psalmen bis in das Neue Testament, die erste Gemeinde, lasst uns das als Ermahnung sein und murrt nicht, wenn was in der Gemeinde nicht passt. Paulus und die Apostel schreiben übrigens, es gibt keinen Grund zu murren, das sagen sie nicht. Da gibt es Grund. Und ja, die Hellenisten wurden übersehen, da gibt es Grund. Aber darf ich sagen, die Antwort darauf ist nicht murren, nicht sich beschweren am Küchentisch oder am Esstisch oder wo auch immer. Das ist nicht die Antwort. Auch wir in der Gemeinde, wir sind eine wachsende Gemeinde wie damals. Wir haben heute wieder aus Gottes Gnaden zwei Geschwistern aufnehmen dürfen. Und es gibt verschiedene Gruppen. Und es gibt sicherlich, ich weiß es und vermute, es gibt noch viele Gründe, die ich nicht kenne, wo es Grund gibt zu murren in dieser Gemeinde. Aber lasst uns diese Berichte als Mahnung nehmen, nicht zu murren. Und lasst uns Buße tun und das Blut Christi in Anspruch nehmen, wo wir gemurrt haben. Sondern wie handeln wir? Lasst uns zum Herrn gehen und lasst uns für ihm sagen, Herr, bitte, diese Witwe, sie bekommt damaligen Situation, ist schon seit 4 Wochen ganz, ganz wenig zu essen. Keiner kümmert sich um sie, bitte. Oder lasst es uns offen ansprechen, nicht ein geheimes Tuscheln, sondern lasst es uns ansprechen. Belegt euch mal dieser Bericht hier. Wir werden gleich in Vers 2 lesen. Komm, wir lesen es kurz. Apostelgeschichte 6, Vers 2. Dass die Apostel, die 12, die Gemeinde leider davon mitbekommen haben. Überlegt euch mal, die hätten einfach 2 Jahre lang gemurrt und keiner hat es mitbekommen. Die armen Witwen, oder? Aber die haben es mitbekommen. Heißt es hier in Vers 2 am Anfang, die 12 aber riefen die Menge der Jünger zu sich und sprachen. Die haben es mitgekriegt, wie gut, wie auch immer das geschehen ist. So lasst uns das ansprechen. Es gibt Diakone, es gibt Älteste in der Gemeinde, lasst uns solche Punkte ansprechen. Und wie handeln sie? Wie haben die damals gehandelt? Beziehungsweise die Frage, die wir stellen müssen, weil wir in der Apostelgeschichte sind, wie hat Jesus gehandelt? Weil darum geht es ja. Und wir haben den Text gelesen und wir haben gesehen, Jesus handelt nicht. Handelt er nicht? Hat Lukas gesagt, Kapitel 1, ich beschreibe euch das Handeln von Jesus in Kapitel 6, der hat Alzheimer vielleicht gehabt, ob schon vergessen. Nee, oder? Hat er nicht. Lukas beschreibt uns einen irdischen Bericht und sagt, das, was ich sehe, das beschreibe ich euch auf. Und übrigens, in Klammer auf, im Hintergrund, da hat Jesus gehandelt. Warum? Weil er der Erhabene ist. Er ist der, der in den Himmel aufgefahren ist und vom Himmel her regiert und von dort aus handelt. Ich möchte euch das kurz zeigen, und zwar anhand vom Epheserbrief. Gott hat die Gemeinde beschenkt mit Gaben und so handelt Jesus in seiner Gemeinde durch diese Geschenke. Das heißt hier, Epheser, ich lese gleich ab Vers 8. Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 8. Darum sagt er, hinaufgestiegen in die Höhe, also das Thema von Himmelfahrt, hat er die Gefangenschaft gefangen geführt und hat den Menschen Geschenke oder Gaben gegeben. Jesus sagt, das führt hier aus, sagt Jesus, er kam auf dieser Erde, hat gelitten, ist wieder in den Himmel aufgestiegen. Dadurch, durch sein Erlösungswerk, hat er Menschen herausgelöst. Und jetzt nimmt er sie und sagt, das sind Geschenke für die Menschheit. Vers 11 führt er aus, und er hat die einen gegeben als Apostel, das sind die 12, andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Das sind die Gaben, die er gegeben hat. Die Apostel, die haben uns einen Dienst getan, hier, sonst hätten wir die Schrift nicht, die Propheten. Die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Die Hirten sind die Pastoren, lateinisch Pastor ist der Hirte. Da vorne sitzen zwei Geschenke. Habt ihr gewusst, dass das Geschenke sind da vorne? Vielleicht macht ihr mal ein Bändchen außenrum, dann sehen wir es alle. Aber dafür müsst ihr sich vorher schnappen. Ich weiß nicht, ob die es wollen. Und ihr schaut mal, was das Ziel ist, Vers 12. Zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi. Also Jesus sagt, ich habe euch ein Geschenk und dieses Geschenk, eure Hirten und eure Lehrer, die erbauen die Gemeinde auf. Dadurch geschieht das. Vers 13, das ist das Ziel. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens, nicht Hellenisten und Hebräer und Russlanddeutsche und Deutsche und wie auch immer, was ihr wollt, nein, sondern zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes bis zu und so weiter, genau, passt dann, bis wir in Christus zur Einheit wachsen und sagt Christus, so habe ich euch Geschenke gegeben und die wirken, weil ich im Himmel bin und sie wirken in meiner Autorität. Also wie handelt Christus in Apostelgeschichte 6? Durch die Apostel, durch die Menschen, diese 12, denen Autorität gegeben hat, sagt, ihr seid meine Boten, die ich in die Welt gesandt habe. Jesus beschenkt die Gemeinde mit diesen Dienern, durch diese handelt er. Wie handeln die Apostel jetzt auf dieses Murren? Wie reagieren sie? Sie haben zwei Punkte und ich lese gleich nochmal die Verse 2 bis Vers 6, bis Vers 6 passt. Und ich möchte euch zeigen, sie haben zwei Punkte, nämlich sie haben auf der einen Seite das Wort Gottes und auf der anderen Seite haben sie die Diakone. Aber jetzt sagen sie nicht, lasst uns erst das machen und das, dann das, sondern wir werden es gleich im Text sehen, sie sagen das Wort Gottes, dann sagen sie was über die Diakone und dann kommen sie wieder zum Wort Gottes und dann wieder zu den Diakonen. Sie haben so ein vielleicht Kreuzreim, ich bin jetzt nicht ganz so gut im Deutsch, in der deutschen Grammatik. Es reimt sich ja auf jeden Fall nicht, aber so, es überkreuzt sich. Warum? Das gehört zusammen. Wir dürfen das eine nicht vom anderen trennen. Ich lese nochmal Vers 2 bis Vers 6. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger zu sich und sprachen, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um die Tische zu bedienen. Wort Gottes. Seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern, von euch, von gutem Zeugnis, voll heiligen Geistes und Weisheit, die wollen wir über diese Aufgabe bestellen. Das sind die Diakone. Vers 4. Wir aber wollen Gebet und Dienst des Wortes verharren. Wort Gottes. Und die Rede gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus und so weiter. Wieder die Diakone. Was aber sagen sie ganz am Anfang? Es ist nicht richtig, Vers 2, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um die Tische zu bedienen. Sie sagen, wir als Apostel haben eine Priorität und ich überspitze ein bisschen, es wäre falsch für uns, jetzt hier an die Tische zu stehen und den Witwen das Brot zu reichen. Das ist nicht unsere Aufgabe, sondern wir müssen das Wort Gottes, in Vers 4 heißt es dann, den Dienst am Wort müssen wir hochhalten und dort weiter dienen. Geht mal mit mir in Kapitel 4, Vers 35. Da ist dieser Bericht, dass sie alle ihre Habe zusammengebracht haben und sie vor die Füße der Apostel gelegt haben und dann sie verteilt haben. Und schaut mal, da heißt es, und sie haben alles verkauft und dieses Geld dann und legten ihnen nochmal Vers 35, und legten ihn zu den Füßen der Apostel nieder, und es wurden an jedem ausgeteilt, so viel ein jeder Bedarf hatte. Wer war da verantwortlich dafür, dass das Essen zu den Leuten kam? Steht ja nicht genau, aber man kann es vermuten, dass es die Apostel waren. Vielleicht setzt Jesus diese Not hier in Apostelgeschichte 6, um zu sagen, Leute, wir müssen hier eine Ausrichtung verändern. Ihr Apostel, es ist nicht eure Aufgabe, sondern ihr bitte kümmert euch um das Wort Gottes. Der Text verwendet zwei Vokabeln, um deutlich zu machen, wie wichtig es ist, beim Wort Gottes zu bleiben. Schaut mal Vers 2. Ich lese ab der Mitte, also Kapitel 6, Vers 2. Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen. Was heißt das? Vernachlässigen heißt so viel wie, dass wir es zurücklassen, dass wir es nach hinten stellen. Das darf nicht passieren. Und dann in Vers 4 heißt es, wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren, ausharren. Wir werden dort beständig sein. Wir werden nicht aufhören. Diesen Dienst werden wir festhalten. Das sind alles Übersetzungen, wie ich dieses Wort verharren übersetzen kann. Überlegt euch mal, die Waffe des Königreichs Gottes sind nicht Panzer, nicht Schwert, sondern das Wort Gottes. Und überlegt euch mal, ein Volk würde sagen, all unsere Waffen, die wir haben, wir legen sie einfach auf die Seite und unsere Soldaten sollen bitte Butterbrote streichen. Und wenn der Krieg kommt, lass die Waffen da liegen. Und das, wenn die Gemeinde das sagen würde, sagen, das ist unsere Kraft, wie Christus redet. Und wir würden sagen, okay, passt, wir können es auf die Seite legen, lasst uns andere Sachen tun, lasst uns Bäume pflanzen, Bibelschule hatten wir, das verstehen manche unter Mission, lasst uns irgendwas tun. Was wäre das? Was wäre das für ein Königreich, das das Wort Gottes auf die Seite schiebt? Wie wichtig und wie bedeutsam ist das, dass das Wort Gottes nicht verlassen wird? Vers 4 heißt es, wir aber werden im Gebet, schauen wir uns gleich an, und im Dienst des Wortes verharren. Dieses Wort Dienst ist das griechische Wort Diakonia, wir kennen das heute, oder? Diakonie, das ist das gleiche Wort, das für den Dienst der Tische verwendet wird in Vers 2. Das gleiche. Warum verwendet Lukas zweimal die gleichen Begriffe? Weil er sagt, da ist kein Unterschied. Man kann nicht sagen, jetzt ist ein Theoretiker, der liest halt die Bibel und dann redet er. So. Und die anderen aber, die packen an, die dienen an den Tischen. Nein, Lukas sagt, beides ist Dienst, beides ist Diakonie, da ist kein Unterschied. Da ist kein Unterschied. Das eine ist genauso praktisch wie das andere. Und die Apostel haben die Priorität zu sagen, das auf keinen Fall vernachlässigen. Vers 4, wir haben es schon gesehen, da fügen sie das Gebet noch hinzu. Da steht, wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Was bedeutet das? Das Gebet wird ja nicht ausgeführt. Insofern, wir können viel spekulieren, was es bedeutet. Wir sehen in der Schrift, das Wort studieren wir unter Gebet. Wir bitten, Herr, bitte öffne diesen Text. Bitte sprich in die Herzen hinein. Sprich in die Herzen, tröste mein Volk, so sagt es Jesaja 40. Das erbitten wir von Gott. Gleichzeitig ist Gebet auch, in die Gegenwart des auferstandenen Herrn zu treten, oder? Wir haben gesehen in der Apostelgeschichte, er ist nicht da. Wo ist er? Er ist nicht so, dass ich hier hingehen könnte wie zum Frank und nachher sagen, Frank, was soll ich tun? Nein, sondern er ist nicht da. Sie treten in den Kontakt, in die Beziehung mit ihrem Herrn. Und der hat sie gesandt und den fragen sie, was sollen wir tun? Das ist Gebet. Und diesen Dienst, so sagen sie, dann in diesem wollen wir verharren. Wir halten fest, in einer solchen Notsituation ist es unerlässlich, weiter am Wort zu dienen. Dieser Dienst darf unter keinen Umständen vernachlässigt werden. Wie will sich sonst das Evangelium ausbreiten? Wie will das sonst geschehen? Wie setzen wir diesen Text um, heute hier? Wir haben gesehen, wir sind eine Gemeinde, die wächst, gesehen, es gibt verschiedene Gruppen. Wir könnten es einfach sagen, die Apostel sollen es machen. Gut, die sind jetzt seit ein paar Jahren tot. Wir glauben auch, es gibt keine neuen Apostel. Dann machen wir es uns einfach und sagen, okay, dann lass uns sagen, das ist die Aufgabe der Ältesten. Ja, 1. Timotheus 2, Vers 3 sagt, komm, lass uns aufschlagen, dass nicht ich, sondern das Wort Gottes redet. In 1. Timotheus 2 könnt ihr dann auch, Kapitel 3, Entschuldigung, 1. Timotheus 3, könnt ihr dann auch eine Hand drin lassen, werden wir heute noch öfter hinkommen oder ein Bändchen reinmachen oder so. Das ist die Kriterien für Älteste, in Vers 2 dann. Und der Aufseher muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, bescheiden, gastfrei, lehrfähig. Ja, ein Ältester muss die Gabe haben, zu lehren. Aber geht mal mit mir in Kapitel 5, Vers 17. Die Ältesten, die wohl vorstehen, lasse doppelte Ehre würdig geachtet werden. Besonders die im Wort und der Lehre arbeiten. Im Umkehrschluss, da gibt es Älteste, die nicht im Wort und der Lehre arbeiten. Das gibt's. Wir sehen, da ist eine Diskontinuität zwischen Apostel und Älteste. Älteste sind nicht gleich Apostel. Es gibt sogar so weit, dass das Neue Testament das Wort Verwalter für Älteste verwendet, Titus 1, Vers 7. Und dieses Wort Verwalter kann ich mit Schatzmeister oder sogar in Lukas 12 mit dem Verwalter, der Essen austeilt, übersetzen. Da gibt es einen Unterschied. Apostel sind nicht gleich Älteste. Es wäre besser, diese Bedeutung, diesen Text aus Apostelgeschichte 6 auf den ganz allgemein, auf den Lehrdienst in deiner Gemeinde zu haben. Und das haben ganz oft Älteste. Den Hauptlehrdienst in unserer Gemeinde hat ein Ältester, richtig. Aber wisst ihr was, diese Woche habe ich diesen Text für mich beansprucht und ich bin nicht Ältester, ich bin nicht mal Diakon. Ich hab diesen Text genommen in Apostelgeschichte 6 und gesagt, der gilt mir. Gestern haben wir im Gemeindehaus umgebaut, legte ich hin, hatte es eingeplant, aber die Predigtvorbereitung hat sich gezogen, hat mir schwer getan, habe länger gebraucht, saß dann gestern nochmal dran. Und warum? Weil es wäre falsch gewesen, oder? Ich hätte dort mit hingehen können, ein paar Paneelen runter machen können. Und dann hast du heute Morgen sagen, liebe Leute, ich predige nur Viertelstunde, weil die Predigt nicht fertig wurde. Falsch, oder? Heute in diesem Fall bin ich derjenige, der diesen Lehrdienst hat. Da gibt es andere Brüder, die es dann übernehmen. Hauptsächlich trägt eben Willi als Lehrältester diese Verantwortung. Aber all diese gehören dazu und die dürfen das Wort Gottes nicht vernachlässigt werden. Jesus handelt und lehrt in der Gemeinde. Er gibt den Aposteln vor, dass sein Wort nicht vernachlässigt werden darf. Und das hat sich heute nicht geändert. Und dazu muss ihnen den Rücken freigehalten werden. Und dazu gehen wir zurück in Apostelgeschichte 6 und schauen uns diesen zweiten Punkt an. Wenn ich jetzt aufhören würde und sagen, okay, liebe Witwen, wir predigen das Wort Gottes, aber übrigens um euer Zeug, da kümmert euch bitte selber, das ist nicht meine Aufgabe. Wenn die Apostel das damals gesagt haben, dann hätte ich es verstanden, wenn sie murren, oder? So bitte, ihr habt nichts zum Essen, ist egal, aber wir predigen euch so. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. So, wir könnten das vielleicht sogar noch theologisch irgendwie rechtfertigen. Aber so sind die Apostel nicht, oder? Wie gut, dass sie so nicht sind, dass der Jesus ihnen was aufs Herz gelegt hat, nämlich die Diakone. Sie sagen, ihr Apostel, ihr könnt es nicht, okay, aber die Diakone. Dieses Wort Diakon kommt in diesem Text nicht vor. Und es gibt manche, die sagen, hier reden wir gar nicht von Diakone. Ich habe schon gesagt, dieses Wort kommt vor, also nicht das Hauptwort, das Substantiv, sondern es kommen diese Verben vor von Diakon. Das ist der erste Text von Diakon. Es hat sich weiterentwickelt und irgendwann hat man dann gesagt, okay, die heißen jetzt Diakone. Zum Beispiel in 1. Timotheus 3. Und die Frage wird wieder sein, wie handelt Jesus in diesem Text? Und wir werden sehen, Jesus gibt seinen Geist in Brüder hinein, um sie zu befähigen, dass auch die Nöte, in diesem Fall den Witwen, geholfen werden kann. Er befähigt dazu. Wenn wir die Texte im Neuen Testament über Diakone uns anschauen, dann ist auffallend, auch hier in diesem Text, dass es nicht zuerst darum geht, was ein Diakon tut. Hier ist dieses Beispiel Tische dienen. Aber jetzt kommen gleich ein paar Punkte. Und sie sagen nicht, Leute, sucht uns Männer, die kochen können. Und sucht uns welche, die gut mit Senioren umgehen können. Sondern sie sagen vor allem, diese Menschen müssen geistlich gesinnt sein. Es ist dem Herrn Jesus viel wichtiger, dass es geistliche Menschen sind, dass sie eine starke, bewährte Beziehung zu ihm haben, als dass sie irgendwelche großen Manager sind und irgendeine große Firma leiten können. So nach dem Motto, der kann seine 1000 Mitarbeiter, hat er im Griff, der wird auch hier ein paar Hanseln in den Griff kriegen. Das ist nicht die Aussage, nein, sondern geistlich gesinnte Menschen. In der Kirchengeschichte hat sich das dann gezeigt. Das Neue Testament sagt nicht, Diakone tun das und das, sondern es lässt es im Großen und Ganzen offen. Und so sehen wir in der Kirchengeschichte ganz schnell, Diakone haben sich in ganz viele verschiedene Richtungen entwickelt. Ich habe euch ein paar rausgeschrieben. Zum Beispiel Altenpflege, das ist unser Thema hier. Verwaltung von Gütern und Vermögen der Gemeinde, der sitzt hier vorne bei uns. Aufsicht über die Gemeindeglieder. Das haben wir am Dienstag im Diakonkreis besprochen. Unterricht der Taufbewerber. Herzliche Einladung zum Glaubensgrundkurs. Da könnt ihr Lukas und mir begegnen. Leitung des Gottesdienstes. Okay, heute hat es Alfred gemacht, aber oft stehen hier unter anderem auch Diakone. Auch wurden Kranken mit dem Abendmahl versorgt. Immer ganz verschiedene Aufgaben, die Diakone übernommen haben. Und es geht nicht mal darum, das ist mir wichtig hier zu betonen, nicht was sie tun, sondern wie sie es tun, nämlich mit dem Herrn und in Verantwortung ihm gegenüber. Hier in Vers 3 werden wir gleich von 4 Punkten lesen, die er sagt, so muss ein Diakon sein. Und ich möchte hier nochmal kurz einhalten. Unsere Ältesten in der Gemeinde sind auf der Suche, und das ist vielleicht auch, warum der Text öfter auftaucht, sind auf der Suche nach Diakonen und nach Ältesten. Und ich habe mit Willi gesprochen, habe gesagt, darf ich hier diesen Text konkret machen? Und sagt, ja. Wir werden diesen Text durchgehen. Wenn du merkst, diese 4 Punkte hier, die treffen auf mich zu und der Geist spricht mich an, dann geht er auf die Ältesten zu. Oder wenn du es merkst, ich merke, hier, da passt auf jemanden anders und ich kann mir das gut vorstellen, dann besprich es mit deinem Herrn, geh auf die Ältesten zu und lass es ihr wissen. Lass uns diesen Text hier konkret machen. Schaut mal, was es hier heißt. Hier Vers 3, da steht, seht euch um. Dieses Wort sehen bedeutet so viel wie prüft die Gemeinde, guckt euch um, sagt der, ja, vielleicht der, ja, so, vielleicht nicht. Guckt euch um, seht euch um nach solchen Geschwistern. Und dafür möchte ich diese Punkte durchgehen und sie uns verdeutlichen. Was heißt das hier, Vers 3? Seht euch nun um, Brüder, Brüder heißt Geschwister, also alle gefragt, nach 7 Männern. Jetzt kann ich sagen, okay, 7 hat vermutlich was, nicht ganz klar, aber vermutlich was mit den Wochentagen zu tun. Tägliche Verpflegung, 7, die Rechnung ist recht einfach. Das übertragen wir nicht auf uns. Genau, das wollte ich noch anmerken. Warum nehmen wir diesen Text? Das ist hier kein Text, wo die Apostel sagen, so müsste es für alle Zeit geschehen. Sondern sagt, es war damals so. Ich möchte euch zeigen, dass Paulus ganz viele Punkte im 1. Timotheusbrief ganz genau gleich aufzählt. Und Paulus sagt, so muss es sein. Okay, und die 7 zählt eben nicht auf. Also zählt euch um nach 7 Männern. Und das ist das erste Kriterium. Paulus sagt, Lukas sagt, die Apostel sagen, es sollen Männer sein, die eine Gemeinde leiten. Dazu geht man mit mir zurück in 1. Timotheus 3. Da werden wir es, wie gesagt, oft zurückkommen. Und uns diesen Text anschauen. Und es heißt hier in Vers 12, 1. Timotheus 3, Vers 12. Die Diener, im Griechischen steht da Diakone, die Diakone seien Mann einer Frau, die ihren Kindern und den eigenen Häusern gut vorstehen. Also sie sollen Vorsteher im Haus sein, sie haben es dort erprobt und das eben die Männer sein. Geht mal mit mir zurück in Vers 5, das ist von den Ältesten die Rede, aber sehr parallel. Wenn jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Versammlung, für die Gemeinde Gottes Sorge tragen? Also wer in der Gemeinde, für seine eigene Familie gut vorstehen kann, der kann es auch in der Gemeinde. Dann möchte ich noch lesen, Vers 12 in Kapitel 2. Also nochmal einen Schritt nach hinten. Warum Männer? Weil sie die Väter sind in den Familien, die die Familien anleiten. Und Vers 12 sagt Paulus hier in Kapitel 2, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen. Also Paulus sagt, die Leitung in der Gemeinde hat der Mann. Vers 13, denn Adam wurde zuerst gebildet und danach Eva. Er sagt, es hat schon ganz am Anfang angefangen. Adam war das so, Christus ist ein Mann, die Apostel waren Männer, die Ältesten, die Diakone sind Männer. Er sagt, das ist dieses Prinzip. Vom Mann aus geht die. Deswegen ein Diakon, ein Mann. Wenn du eine Frau bist, dürfte statistisch rein die Hälfte ungefähr sein, ihr werdet nicht vorgeschlagen werden. Aber vielleicht findet ihr ja jemanden. Lasst uns zurückgehen in Apostelgeschichte 6. Seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern von euch. Von euch, das ist klar, oder? Sollen aus der Gemeinde sein. Ihr schleppt uns jetzt bitte nicht irgendwie, sagt mein Chef, der kriegt die Firma hin, der kann auch hier was machen. Dann könnt ihr das Evangelium sagen. Wenn er gläubig wird und sich bewährt, gern. Also von 7 Männern von euch, von gutem Zeugnis, das ist das Kriterium. Diese sollen ein gutes Zeugnis haben, das heißt, sie sollen bewährt werden. Paulus, komm, wir gehen wieder zurück in 1. Timotheus, das wird es die ganze Zeit so sein, weil es dort erklärt. Paulus sagt, sie sollen, du kannst lesen. Diese aber auch, lass sie aber auch zuerst erprobt werden, dann lass sie dienen, wenn sie untadelig sind. Also sie sollen erprobt werden, sie sollen einige Zeit da sein, sollen schon mal dienen, sollen eingeschätzt werden können. Haben sie ein gutes Zeugnis? Können wir sagen, ja, hier dieser Bruder, er dient treu, hat ein gutes Zeugnis. Und das heißt im Umkehrschluss dann übrigens, er ist voll Heiligen Geistes und voll Weisheit. Das ist das nächste Kriterium. Wenn es nachlesen wollt, könnt ihr schnell zurückblättern, wir kommen gleich wieder her. Also einer, der voll Heiligen Geistes und Weisheit ist. Warum? Weil in ihm der Heilige Geist wirkt. Und das, was ich gemeint habe, Gott, Jesus möchte, dass Menschen verantwortlich in der Gemeinde dienen, indem der Geist wirkt, wo der Geist sie leitet, wo nicht Fleisch und Blut sie aneckt, wo nicht Sünde den Geist unterdrückt, sondern die durch den Geist geleitet werden. Die, wo der Geist sagt, jetzt das, und ihn auf das, aufs Herz legt und die durch die Liebe, durch die Frucht des Geistes in Liebe, Sanftmut, Langmut mit den Leuten umgehen können. Solche Diener wünscht sich Christus. Vers 13, Kapitel 3, Vers 13, in 1. Timotheusbrief. Denn die, die wohl gedient haben, erwerben für sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist. Also diese Diener, wenn sie gut dienen, bekommen sie Freimütigkeit im Glauben. Was heißt das, Freimütigkeit? Die Kommentare sind sich nicht ganz einig. Ich denke, dass wir einen Epheserbrief aufschlagen müssen, das machen wir jetzt nicht. Dort kommt dieses Wort Freimütigkeit im Glauben nochmal vor und es hat was mit Gebet zu tun. Jemand, der Freimütigkeit im Glauben hat, der tritt vor das Angesicht Gottes, herzliche Einladung nachzuhören von letzten Mittwoch, vor das Angesicht Gottes und sagt, Vater, wir brauchen für unsere Gemeinde das und das und das. Bitte, gib es. Wir brauchen für diese Gemeinde Menschen, die sich um Witwen kümmern können. Wir brauchen welche, die sich den Leuten nachgehen, was auch immer. Bitte, Vater, bitte befähige mich dazu, bitte befähige den Bruder dazu, bitte gib das. Mit Freimütigkeit vor den Herrn treten. Lasst uns zurückgehen in die Apostelgeschichte. Wenn diese Kriterien ist Mann, Er hat ein gutes Zeugnis, er ist voll Heiligen Geistes und voll Weisheit, das heißt, er weiß, wie zu wandeln ist. Wenn es solche gibt, dann sagt es hier in Vers 3 und ganz am Schluss, die wollen wir über die Aufgabe einsetzen oder bestellen. Und Vers 6 heißt es dann, die sie vor die Apostel stellten und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Das ist die Symbolik. Jesus gibt den Apostel Autorität. Die Apostel geben den Evangelisten, zum Beispiel Timotheus, Autorität. Und dann geht es umso weiter und so weiter. Und irgendwann, vor ein paar Jahren, wurde dann ein Viktor als Ältester eingesetzt. So kommt die Autorität zu ihm. Und dann gibt es weitere Älteste. Und die Ältesten sagen, wir können nicht alles machen. Und sie geben Autorität über einen kleinen Bereich, hier beim Tische dienen, und sagt, lieber Bruder Stephanus zum Beispiel, du hast hier die Verantwortung, die Autorität, diene in diesem Bereich. In Klammer übrigens, damit ich mich um das Wort kümmern kann. Das ist das. Das sind Apostel. Sie sind, ich mag diesen Wirtschaftsbegriff nicht, ich weiß nicht, um Wirtschaftsindustrie geht, aber sind Bereichsleiter. Wenn man so vielleicht, sie dürfen über diesen Bereich vor dem Angesicht Jesu, haben sie dort Autorität von Ältesten zugesprochen bekommen und haben dort auch Verantwortung zu tragen. Was macht die Gemeinde damals? Die Gemeinde schaut sich um und sie findet 7 Männer. Die Namen werden hier in Vers 5 gelistet und die wollen wir nochmal lesen. Ich habe mir vorgenommen, es nicht so oft zu lesen, weil da ist die Versprecherquote hoch. Vers 5. Und die Rede gefiel der ganzen Menge, ich hoffe, ihr habt auch gefallen daran, und sie erwählten Stephanus, und an Stephanus wird exemplarisch gezeigt, er erfüllt die Kriterien. Ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, der hat die Kriterien erfüllt. Und Philippus und Porchus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochien. Warum diese Liste? Eins, was uns diese Liste sagt, das sind griechische Namen. Warum griechische Namen? Erinnert ihr euch, die Hellenisten, die haben das Hebräisch nicht so gut verstanden, auch nicht die Muttersprache. Und die Gemeinde denkt sich voll gut, lasst uns Griechen nehmen. Die verstehen die Sprache, oder? Die verstehen die Sprache, die können gut kommunizieren miteinander. Gehören zu der gleichen Gruppe, die können sich gut darum kümmern. Und sie suchen solche. So, ich habe mir überlegt, was für ein Diakon wäre denn gut einzusetzen für jene, die ganz neu in die Gemeinde kommen und sagen, wir brauchen, lasst uns da um die kümmern. Wahrscheinlich ist es nicht derjenige, der hier seit 50 Jahren in der Gemeinde ist, der immer am gleichen Platz sitzt, der geistlich dient, aber der schon lange in der Gemeinde ist, der hat doch kein Gespür dafür, oder? Der hat doch kein Gespür dafür, was es bedeutet, neu in die Gemeinde zu kommen. Wahrscheinlich schon beim Bau hier dann mit Hand angepackt. Ganz anders ein Bruder, der sagt, ich bin auch selber neu in die Gemeinde gekommen. Und ich verstehe es, was es bedeutet. Ich verstehe, einen anderen Hintergrund zu haben. Ich kann das mitfühlen. Das ist doch eine ganz andere Situation. Der Nikolaus hier wird uns beschrieben, Nikolaus ist übrigens nicht der mit dem großen, langen, weißen Bart, das ist ein anderer gewesen. Hier, und das heißt es dann, er ist ein Proselyt aus Antiochien. Was sind Proselyten? Proselyten sind Heiden, er wird es ganz schräg, plötzlich kommt ein Heide sogar dazu, also wirklich an das Heide geboren ist, muss man sich nicht vorstellen, der aber dann beschnitten wurde und zum Judentum übergegangen ist. Also er war nicht nur nicht ein Jude, sondern auch nicht ein Hellenist, sondern er war tatsächlich ein Heide. Ist übrigens der erste Heide, der uns in der Apostelgeschichte berichtet wird, dass er Teil der Gemeinde ist. Und sie sagen, hey, lass uns was Exotisches machen. So, okay, ich übertreibe ein bisschen. Lass uns einen Exote nehmen, der passt hier gar nicht rein. Und der hat trotzdem den Geist und er dient trotzdem. Lass uns ihn einsetzen, weil er versteht, was es bedeutet, von außen zu sein. Ich habe mir aufgeschrieben, dass ihr was zum Schmunzeln habt. Andi Schuler hat sich als deutsches Integrationsprojekt beschrieben hier vor manchen Jahren. Vielleicht hat es deswegen konnte ich gut in die Gemeinde kommen, weil er den Weg geebnet hat. So, vielleicht ist er der Nikolaus. Könnt ihr es Nikolaus zu ihm sagen, okay? Aber sich im Bart wachsen lassen, davon muss man mit Lili besprechen. Wie handelt und wirkt Jesus in der Gemeinde? Er gibt geistbegabte Brüder, die sich dieser Not annehmen können und sagt, Leute, ich habe euch ein Geschenk. Kommt, ich handle durch die Diakone durch die Ältesten. Vers 7 fasst es zusammen und zeigt uns, wie gigantisch Jesus gehandelt hat. Was heißt es hier? Und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr und eine große Menge der Priester wurde im Glauben gehorsam. Überlegt euch mal, die Apostel hätten gesagt, oh ja, Witwen, komm, Bibel weg und lasst uns zu den Witwen gehen. Dann würde hier stehen, das Wort Gottes verhungerte und ward nach 2 Wochen nicht mehr gesehen. So. Das ist nicht gut, oder? Das ist nicht gut. Sondern das Wort Gottes wächst, es wird mehr. Die Gemeinde wird darin gestärkt, das Evangelium breitet sich aus, sodass Priester zum Glauben kommen unter anderem. Wie gut und wie wichtig, dass an diesem Dienst festgehalten wurde. Und das heißt weiter, übrigens, das Wort wuchs ist ein Aktivwort. Das heißt, das Wort hat in sich Kraft, selber zu wachsen. Warum sage ich das? Weil das Wort, das gleichkommt mit mehren, ist ein Passivwort, weil die Jünger nicht von sich aus wachsen können. Sondern wer ist da aktiv? Der Herr Jesus Christus. Das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Schau mal in Vers 6, in Kapitel 1, nein, in Kapitel 6, Vers 1, jetzt, diese große Sechsteil davor. Kapitel 6, Vers 1, in jenen Tagen, als die Jünger sich mehrten. Und jetzt heißt es, als sie sich sehr mehrten. Da war Wachstum da. Jesus gebraucht diese Not in der Gemeinde, um Wachstum zu schaffen. Da ist Steigerung da, da kommen mehr zum Glauben. Sie wachsen plötzlich, weil er wirkt. So wird deutlich, dass Jesus hier durch diese innere Bedrängnis in der Gemeinde die Gemeinde wachsen hat lassen. Vielleicht diese Not zugelassen, um dieses Wachstum zu bewirken. Weiter kommt hier noch dieser Nachsatz. Und eine große Menge der Priester wurde im Glauben gehorsam. Das ist ein Zeugnis dafür, wie gigantisch herrlich der Herr Jesus wirkt. Stell euch vor, da ist eine Gemeinde und die setzen die Hellenisten in die Co-Leiterschaft ein, in das Diakonenamt ein. Und da gibt es eine Gruppe, die wird von Hellenisten geleitet. Und dann kommen die Priester. Und die Priester sind jetzt nicht die Juden, sondern die Priester sind die Juden der Juden. So, Mittwoch hatten wir es gehört, dann gibt es den Tempel, ganz außen die Heiden, dann die Frauen, dann die Männer, dann die Priester dürften ganz, ganz rein. Und jetzt plötzlich sollen die in eine Gruppe gehen, wo Hellenisten und sogar Heiden, die Leiterschaft haben. Merkt ihr, was der Jesus wirkt? Was er da wirkt? Wie mächtig er wirkt, dass diese Menschen, die eigentlich religiös alles haben, aber der Jesus wirkt und er führt sie hinein. Welch herrliche Botschaft. Wir würden menschlich sagen, wir wollen hier die Priester erreichen. Dann würden wir nicht sagen, komm, dann lasst uns die sie eh nicht mögen, in die Diakonschaft einsetzen. Würden wir nicht sagen, oder? Jesus sagt doch, und es funktioniert. Es gibt aber hier in diesem Text, in diesem letzten Satz auch noch ein Wort, das uns mahnen kann. Vers 7, ich lese ich nochmal. Und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Jesus hat aber gesagt, seid meine Zeugen, Jerusalem, Judäa, Samaria bis an das Ende der Welt. Da passiert aber nichts, oder? Dieser Text hier ist der Auslöser gleichzeitig zur Weltmission. Warum? Es wird ein Stephanus berufen, es wird ein Philippus berufen, den könnt ihr in Kapitel 9 nachlesen, Kapitel 8 nachlesen. Der Stephanus erhält in Kapitel 7 eine gigantische Predigt, die vielen sauer aufstößt. Im Kapitel Ende, im Kapitel 7 wird er dann gesteinigt. Was ist die Auslösung davon? Schaut mal in Kapitel 8, Vers 1. Es entstand aber in jenen Tagen, also direkt nachdem Stephanus gesteinigt wurde, eine große Verfolgung gegen die Gemeinde, die in Jerusalem war. Und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut. ausgenommen der Apostel. Diese Einsetzung der Diakone war der Startschuss für die Weltmission. Wenn eine Gemeinde wächst und sie groß wird und geistbegabte Brüder angesetzt werden, kann es sein, dass diese dazu dienen, ausgesandt zu werden. Stephanus dann ging zum Herrn, das ist eine andere Sache. Kann es sein, dass wir dann Leute aussenden? Was ist, wenn die Gemeinde wächst und wächst und wächst? Eine Möglichkeit wäre doch, an diesen Gedanken möchte ich hier mal in die Köpfe setzen, mal schauen, was er anfängt, eine Gemeinde zu gründen, dass ein Teil einer Gemeinde fortgeht und sagen, wir schaffen Platz für Neue, wir gehen woanders hin, da ist Not da. Wir nehmen vielleicht ein, zwei von diesen begabten Brüdern mit und die leiten uns an. Ich habe vor einem halben Jahr so ein Heft hier mit 40 Jahre Gemeinde BGSG, es lag da hinten drin. Und da sieht man ein bisschen die Geschichte der Gemeinde und da ist 1977, glaube ich, sind 30% dieser Gemeinde fortgegangen. Das heißt 20 Leute ungefähr. Zahlen schon nicht genau dran, aber so ungefähr. Sind fortgegangen, um eine andere Gemeinde zu unterstützen. Im Jahr darauf, also dann ging erstmal die Kurve zack nach unten und im Jahr darauf waren plötzlich mehr da, waren plötzlich 30 neue Leute da, der Jesus versorgt. So, setzen wir diesen Gedanken mal hier hin. Warum? Es ist nicht möglich, hier Gemeindewachstum nach außen hin auch zu tragen. Damals hat es das ausgewirkt. Das ist, was der Jesus dadurch getan hat. Ich möchte zusammenfassen, die Apostelgeschichte ist ein Buch, das uns beschreibt, was Jesus tut und was er lehrt. Und wir haben gesehen, er tut das durch die Apostel. Er hat es getan, indem das eine Bedrängnis in die Gemeinde gekommen hat lassen. Es ist eine Not entstanden. Und diese Not wurde aufgenommen und es wurden zwei Sachen gelehrt. Zum einen, wir dürfen das Wort Gottes nicht vernachlässigen. Und zum anderen, wir setzen befähigte Brüder ein, die sich darum kümmern und sich dieser Not annehmen. Und was war das Resultat daraus? Jesus Christus hat Wachstum gegeben und hat seine Herrlichkeit offenbart. Jesus ist der Erhöhte, der in den Himmel aufgefahren ist und er ist am Handeln und er ist am Lehren und er tut durch die Drangsal seiner Gemeinde seine Gemeinde erweitern. Amen.